Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Guten Morgen. Seit Corona unser Leben mitbestimmt, ist Alena Büchs noch mehr als eh schon gefragt als kompetente Wissenschaftlerin. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, ehrenamtlich und hauptberuflich Professorin für Medizin, Ethik und Gesundheitstechnologien, so heißt das, an der TU München. Alena Büchs pendelt zwischen Homeoffice und Hörsaal, zwischen Spielplatz und Studios. Und heute ist sie bei uns im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Büchs.
Hallo, freue mich, dass ich da bin.
Wann haben Sie in Ihrem Leben zum ersten Mal bewusst über Ethik nachgedacht?
Das müsste ich eigentlich sofort beantworten können, kann ich aber nicht. Also so richtig bewusst war das im Philosophie-Leistungskurs in der Schule. Das ist was Außergewöhnliches, das gibt es nur relativ selten. Da hatte ich einfach ein großes Glück, das gab es bei uns im Gymnasium. Und da hat der wunderbare Philosophielehrer mit uns natürlich ganz viele Texte zu Ethik, Aristoteles und so weiter gelesen. Und das war tatsächlich so ein erster richtig bewusster Moment.
Aber was war das? Was hat Sie da geflasht?
Die Frage, was man tun soll, was das gute und richtige Handeln ist, insbesondere wenn es nicht ganz klar ist, wenn es unterschiedliche Optionen gibt und man überlegen muss, welche ist die beste, welche ist die sozusagen richtige, also im normativen Sinne gute Option. Das hat mich irgendwie einfach fasziniert.
Und
weiß gar nicht so genau, warum.
Ja, und in die Karrierespur gebracht. Der Philosophie-Leistungskurs als Initialzündung für die Medizinethikerin Alena Büchs. Sie wird uns noch mehr davon erzählen. Nähern wir uns erst noch mal Ihrem Fach. Wie definieren Sie Ethik?
Ethik ist ganz kurz gesagt die Theorie der Moral, also das Nachdenken, das Analysieren der moralischen Regeln, der Normen, der Prinzipien, die wir alle in unserem Leben, in unserer Gesellschaft haben. Und die Ethik ist die Wissenschaft davon, ganz kurz gesagt.
Und was sagen Sie Ihren Söhnen, wenn die nach dem Beruf der Eltern gefragt werden? Wie erklären Sie es da oder wie haben Sie es erklärt, als Sie noch kleiner waren?
Ach Gott, die fragen einen ja gar nicht so direkt. Aber da erkläre ich dann einfach, dass ich Professorin bin an einer Universität, dass ich eben Studierende unterrichte, dass ich viel schreibe, viel lese, dass ich ein Team habe. Und ich erkläre ihnen schon auch, was Forschung ist. Mhm. Also versuch's jedenfalls.
Mhm. Ich behaupte mal, vor Corona hat ein großes Publikum den Deutschen Ethikrat kennengelernt, zum Beispiel über Ferdinand von Schirachs Fernsehspiel Gott. Da ging es um Sterbehilfe. Da hat man einen Eindruck davon bekommen, wie wichtig bei solch strittigen Themen das präzise Argumentieren ist. Wie haben Sie das gelernt?
Das ist, glaube ich, tatsächlich auch das, was mir persönlich am wichtigsten ist in der Ethik, die ich und die wir eben sehr wissenschaftlich betreiben. Das Prüfen von Argumenten, das Untersuchen davon, ob bestimmte Argumentationslinien konsistent sind, das Anschauen eines Sachstandes, das Untersuchen und Anwenden von ethischen Prinzipien, ob die miteinander im Konflikt liegen, ob man und wie man sie gegebenenfalls miteinander abwägen muss und was es dann eben auch für, je nachdem worum es geht, Lösungsoptionen gibt oder ob man zu bestimmten Empfehlungen kommt. Manchmal gibt es mehrere. Das ist etwas, das man in der philosophischen Ausbildung insbesondere lernt. Die Medizinethik, sage ich jetzt mal ganz platt, ist eine ziemlich breite Kirche. Also das sind sehr viele unterschiedliche Disziplinen, die da zusammenkommen können. Ich habe ganz viele wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die das eher zum Beispiel aus der Sozialwissenschaft machen. Es gibt die theologischen Kollegen und ich gehöre zu denjenigen, die diese philosophische Ausbildung hat. Und diese Art von argumentationsbasierte Analyse, das ist einfach philosophisches Handwerkszeug.
Es ist also sehr wichtig, sich klar und differenziert auszudrücken. Beim Sprechen in den Medien ist das auch wichtig und trotzdem muss es häufig zu Vereinfachungen kommen. Wie kommen Sie damit klar? Also im Zuge der Vereinfachung unter Umständen auch mal was Missverständliches zu sagen?
Ja, das ist wirklich die Quadratur des Kreises. Das will ich wirklich offen sagen. Und ich würde auch nie behaupten, dass mir das jetzt immer gut gelingt. Denn in der Tat ist das so, Ethik ist eigentlich überhaupt nicht für den 15 Sekunden O-Ton geeignet. Und auch nicht für die 2 Minuten oder so, die man mal kurz in einer Talkshow hat. Und gleichzeitig ist es aber eben auch der gesetzliche Auftrag des Ethikrats, öffentliche Debatten über ethische Themen zu befördern und zu informieren. Das heißt, ich und wir müssen das machen. Wir müssen raus in die Öffentlichkeit, das ist wichtig. Und da bemüht man sich einfach, so präzise wie möglich, trotzdem verständlich zu sprechen und diese Komplexität und diese vielen Nuancen, ja, wir leben ja in der Ethik oft im sowohl als auch, im einerseits, andererseits, dass man versucht, das trotzdem halbwegs knapp und kernig rüberzubringen. Aber wie gesagt, das gelingt mal besser und mal schlechter.
Der Ethikrat ist ja ein noch relativ junges Gremium, 2001 gegründet als nationaler Ethikrat. 2008 hat sich dann der deutsche Ethikrat konstituiert. Sie haben die Aufgabe schon kurz umrissen. Können Sie das noch, also dieses sowohl als auch, haben Sie eben gesagt, was ist die Aufgabe genau des Ethikrats?
Genau, also es gibt, seit es den deutschen Ethikrat gibt, ja ein Ethikratsgesetz. Also wir sind tatsächlich auch, wenn Sie so wollen, klassisch demokratisch legitimiert als Gremium durch den Bundestag. Und wir haben 3 Aufgaben. Die erste ist tatsächlich die Beförderung von öffentlichen Debatten zu ethischen Fragen. Die zweite ist es, Empfehlungen für die Politik zu ethischen Fragen zu erarbeiten. Also da können wir einen Auftrag kriegen, zum Beispiel von der Bundesregierung oder vom Bundestag. Aber wir können auch selbst in eigener Initiative Empfehlungen und Stellungnahme erarbeiten. Und das Dritte ist, dass wir uns vernetzen sollen mit anderen nationalen Ethikräten und Ethikgremien auf der ganzen Welt, natürlich vor allem auch in Europa. Also das sind so unsere 3 wesentlichen Aufgaben.
Sie werden häufig mit dem Satz zitiert, wir sind nicht die Ethikpolizei. Warum betonen Sie das immer wieder?
Ja, das ist total wichtig, weil natürlich wir nicht dafür zuständig sind, zu gucken, wo läuft wie was überall falsch. Sondern bei uns geht es darum, dass wir, wenn es Fragen gibt, wie sollte man etwas beispielsweise in Zukunft oder in einer bestimmten Situation am besten machen, wir dann Empfehlungen erarbeiten für die Politik. Aber wir rennen nicht einzelnen Fällen hinterher und vor allem gucken wir auch nicht nach hinten, wer hat was falsch gemacht. Und insofern, wenn ich das mal sagen darf, war ich ein ganz bisschen betrübt, dass dieses ansonsten sehr interessante Stück von Ferdinand von Schirach, Gott, in dem der deutsche Ethikrat ja sozusagen vorkommt, dass das nun gerade etwas gezeigt hat, was der Ethikrat nie machen würde, nämlich sich mit einem Einzelfall eines Menschen zu beschäftigen. Na ja. Das ist wirklich überhaupt nicht unser Job. Das ist bei uns tatsächlich, ich sage es jetzt mal so, insofern abstrakter und wirklich spezifischer auf politische Gestaltung ausgelegt und auf öffentliche Debatte.
Über Themen, also das reicht von der Babyklappe bis zur Präimplantationsdiagnostik, Intersexualität, Gendiagnostik, Suizid, Sterbehilfe, Big Data, also alles riesengroße Themen, die ganz großen um Leben und Tod. Und der Ethikrat verfasst dazu sogenannte Stellungnahmen. Bislang sind das um die 20 Handreichungen, nennen sie das, für die Politik. Und die können auch schon mal mehrere 100 Seiten umfassen. Wie ist das? Spricht der Deutsche Ethikrat denn da nach all den Diskussionen, die Sie führen, am Ende immer mit einer Stimme oder bildet er bewusst die unterschiedlichen Meinungen ab?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das hängt immer ein bisschen vom Thema und vom Zuschnitt natürlich ab und auch, wie umfassend wir uns das Ganze anschauen. Aber tatsächlich ist es so, dass das ungefähr 50-50 verteilt ist. Also ungefähr die Hälfte der Stellungnahmen und Empfehlungen, die wir formuliert haben, über die Existenz jetzt des deutschen Ethikrats, die ich so übersehen kann, sind einstimmig. Und es ist auch immer so, dass wir uns um Konsens bemühen, dass wir versuchen auszuloten, wo ist das Gemeinsame, wo ist der Korridor, in dem wir, weil wir ja alle von unterschiedlichen Positionen kommen, doch aber gemeinsam Dinge sagen und empfehlen können.
Also auch um die Gesellschaft zu befrieden bei so strittigen Themen? Die mitzunehmen auf einen Kompromissweg?
Naja, also niemand hat was davon, wenn 24 Einzelmeinungen einfach aufkartiert werden. Das ist klar. Wir wollen ja schon auch Empfehlungen für Handeln, für politisches Handeln geben. Und das muss man immer so ein bisschen einhegen. Und am einfachsten ist dann eine politische Umsetzung natürlich, wenn es eine Empfehlung gibt. Und das gelingt auch regelmäßig. Aber genauso häufig ist das einfach nicht möglich, weil die Themen so kontrovers sind, dass es zum Beispiel zwei, manchmal auch drei oder sogar noch mehr wirklich sehr belastbare und begründete Positionen im Rat gibt. Und dann ist ganz wichtig, dass wir das nicht zudecken, sondern dass wir da dann transparent sind und sagen, auch der Politik sagen, schau, das ist auch bei uns so kontrovers und wir bilden oft ja auch die gesellschaftlichen Debatten ab. Das ist so kontrovers, da gibt es unterschiedliche Positionen. Hier sind die Argumente für die eine, hier sind die Argumente für die andere. Und wir können nicht so tun, als würden wir in einem so plural besetzten Gremium nur einer Position folgen. Und dann haben wir wirklich den Auftrag, das transparent der Politik zu geben. Und da muss die Politik entscheiden, wie sie dann damit umgeht.
Alena Büchs ist seit 2016 Mitglied des Deutschen Ethikrates. 2020 wurde sie dort Vorsitzende mit nur 44 Jahren. Das ist ein anspruchsvolles Ehrenamt. Zur einen Hälfte werden die Mitglieder des Deutschen Ethikrats von der Bundesregierung berufen, zum anderen Teil vom Bundestag. Das heißt, Frau Büchs, hier können auch AfD-Mitglieder vorschlagen.
Ja, mit dem Vorschlagen und diesem ganzen Prozess haben wir vom Rat selber nichts zu tun. Also die meisten Ratsmitglieder, mich auch, überrascht die Ernennung meistens sehr. Also da ist man nicht vorher eingebunden. Das wird tatsächlich im Bundestag, in den Fraktionen und in der Bundesregierung gemacht. Und dann wird man kontaktiert und gefragt, ob man eine Nominierung annehmen möchte. Also da kann ich relativ wenig dazu sagen, aber es ist in der Tat so, dass alle Fraktionen Vorschlagsrecht haben.
Und sind Mitglieder reingekommen auf Vorschlag der AfD?
Nein, das ist nicht passiert, weil die Vorschläge von den anderen Fraktionen abgelehnt wurden. Das muss im Bundestag abgestimmt werden und beschlossen werden und das ist jeweils nicht erfolgt.
Corona ist nach wie vor das Thema, das die Gesellschaft bewegt. Aktuell wird politisch am meisten über die Lockerungen diskutiert, aber auch über die Impfpflicht. Der Deutsche Ethikrat war ja zunächst dagegen. Sie auch, Frau Büchs, sind dann aber umgeschwenkt. Warum?
Umschwenken ist ein bisschen suboptimales Wort, aber vielleicht kann ich das, vielleicht erkläre ich es einfach. Das hat sich entwickelt mit einer sich verändernden Situation. Wir haben dieselben Prinzipien uns angeschaut und in der Anwendung dieser Prinzipien, also Selbstbestimmung, Fürsorge, Gesundheitsschutz und so weiter und so fort, war das vor über einem Jahr die Erwartung erstens, dass man viel niedrigere Impfquoten braucht. Das war halt vor diesen ganzen Mutationen des Virus. Also wenn man mal zurückdenkt, da wurde ja ausgegeben so das Ziel 60-70% und dann ist die Sache geritzt. Und, das muss man auch sagen, die Erwartung war schon, dass sich die meisten Menschen impfen lassen würden. Über ein Jahr später schaut man sich das an, die Situation ist eine deutlich andere. Und da haben wir einfach gesagt, wir können nicht ignorieren, dass sich der Sachstand deutlich verändert hat. Wir müssen uns das nochmal anschauen. Deswegen gefällt mir das mit dem Umschwenken nicht so, weil das so klingt, als wären wir irgendwie so eines Tages gedacht, jetzt machen wir es mal irgendwie anders.
Naja, Sie wurden mal zitiert mit den Worten, als WissenschaftlerInnen irren wir uns empor. War vielleicht auch suboptimal.
Ja, das ist, sehen Sie, so ein schönes Beispiel mit, dass das nicht immer gelingt, in einer verkürzten Formel Sachen gut rüberzubringen. Was damit gemeint ist, ist, da sprach ich im Übrigen nicht über die Ethik, sondern über Wissenschaft insgesamt. Deswegen darf man auch immer Dinge nicht nur so aus dem Kontext zitieren, das ist immer ein bisschen schwierig. Was ich hier meine, ist, dass wir einfach gesagt haben, wir dürfen nicht festhalten an einer Einschätzung, die sich auf eine andere Situation bezieht. Wir müssen uns die Analyse nochmal vornehmen. Und dann haben wir das ja wirklich ganz sorgfältig gemacht und also ausführlich die Argumente dafür, die Argumente dagegen durchleuchtet und angeschaut und transparent dargestellt. Und wir haben auch gesagt, man muss weiter den sich dynamisch verändernden Sachstand beobachten.
Und jetzt ist Ihre Empfehlung dazu. Ab 50? Oder welches ist aktuell der Rat des Deutschen Ethikrats?
Naja, wir haben ja verschiedene Positionen im Rat, das haben wir auch dargestellt. Wir haben eine kleine Gruppe, die eine Impfpflicht nicht für verhältnismäßig hält, sie auch nicht vollständig ablehnt, aber nicht für verhältnismäßig hält. Dann haben wir eine etwas kleinere Gruppe, die sagt, Risiko assoziiert. Also wir haben nicht von so harten Alterslinien gesprochen. Das ist nicht unsere Kompetenz. Sie haben einfach gesagt, auf bestimmte Vulnerabilitäten und Risiken bezogen. Und eine etwas größere Gruppe hat gesagt, für alle erwachsenen Menschen, die sich impfen lassen können.
Einer Ihrer wissenschaftlichen Schwerpunkte, Frau Büchs, ist ja die Solidarität, die Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswesen. Das war schon Thema Ihrer philosophischen Magisterarbeit. In der Corona-Krise haben wir ja erst sehr viel Solidarität erlebt, also unter Nachbarn. Die Jungen haben auf sehr viel verzichtet. Wie ist das heute? Wo stehen wir da?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und in der Tat hat sich etwas gezeigt, was man als Solidaritätsforscher schon weit vor einer Pandemie auch aus der empirischen Literatur kennt. Es gibt ein enormes Potenzial für solidarisches Handeln in der Gesellschaft. Diese prosoziale Unterstützung. Aber das ist nicht unendlich und vor allem erschöpft sich das, insbesondere wenn die Situation lange andauert. Und das ist etwas, das wir gesehen haben. Wir haben in ganz vielen Studien, kann man das sehen, dass es enorme Solidarität gegeben hat, insbesondere in der Phase des ersten Lockdowns. Aber diese Solidarität hat zu einem gewissen Grad abgenommen. Es ist immer noch, das möchte ich echt betonen, in der Mehrheit der Bevölkerung sehr hohe Bereitschaft, sich weiterhin, und das muss man sich klar machen, nach 2 Jahren, das ist eine enorme Leistung, sagen von allen letztlich, weiterhin sich solidarisch zu verhalten. Aber die Zahl derer, die das sozusagen mit vollem Herzen und langfristig und sagen immer gerne machen, die ist gesunken und die Menschen sind auch einfach erschöpft. Und das ist etwas, was nicht überrascht, sondern das weiß man aus einfach Studien zu anderen Herausforderungen, wo solidarisches Handeln notwendig ist. Und das ist auch etwas interessanterweise, was wir vom Deutschen Ethikrat schon in der allerersten Empfehlung im März 2020 noch unter meinem Vorgänger Peter Dabrock betont haben. Die führt ja auch schon Solidarität im Titel, dass man da eben wirklich sorgfältig damit umgehen muss, mit diesem solidarischen Potenzial. Und dass das zum Beispiel bedeutet, dass Maßnahmen immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden müssen, ob sie noch gerechtfertigt sind.
Ja. Wird denn Corona für den Ethikrat noch eine Weile das bestimmende Thema bleiben oder brüten Sie schon über dem nächsten Problem?
Wir haben parallel die ganze Zeit weiter gebrütet. Also wir haben ja auch ein Programm, auch tatsächlich noch an Veranstaltungen gehabt zu ganz anderen Themen. Also wir haben uns mit Ernährungsverantwortung beschäftigt beispielsweise. Wir haben uns mit der Ethik und Ästhetik von Selbstvermessung beschäftigt, also ganz andere Dinge als die Pandemie. Und wir haben auch ein Programm längerfristiger Stellungnahmen weiterlaufen gehabt zum Verhältnis von Mensch und Maschine und zum Suizid. Also wirklich wichtige, gewichtige ethische Themen. Das heißt, wir haben kontinuierlich an anderen Dingen weitergearbeitet. Wir haben nach wie vor noch unsere Arbeitsgruppe Pandemie und werden da auch noch vermutlich eine Stellungnahme veröffentlichen. Aber auch bei uns ist es so, dass wir wahrnehmen, dass wir jetzt zu wirklich sehr vielen der großen ethischen Fragen uns geäußert haben. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt nicht noch sozusagen ewig uns mit dem Pandemie-Thema beschäftigen werden.
Alena Büchs, im vergangenen Sommer ist sie mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet worden. Als kommunikationsstarke Medizinethikerin sei sie ein großer Gewinn für die Stabilität der Demokratie. Sie ist derzeit Deutschlands bekannteste Medizinethikerin, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, hat schon mit Mitte 40 eine irre Karriere hinter sich. Gebracht hat an der Uni Münster, in Harvard und in London studiert, ist mit 36 Professorin in Kiel geworden und heute nach einigen weiteren Stationen Professorin für Medizinethik und Gesundheitstechnologien an der TU München. Mir fällt auf, Frau Büchs, dass in Ihren Lebensläufen bei jedem neuen Karriereschritt immer noch so was on top drauf kam. Also da steht dann, sie wurde das und das und übernahm gleichzeitig die Leitung von dem und dem. Woher kommt Ihr Ehrgeiz, ja, und die Lust zu führen?
Also erstmal sieht das ja immer viel geradliniger aus, in den Lebensläufen, als es tatsächlich war. Das steht ja nicht, wo man sich überall beworben hat und wo es nicht geklappt
Ah,
hat
das
und
gab's
die
auch,
ganzen
ja?
Anträge, natürlich, ohne Ende. Und die ganzen Anträge, die man geschrieben hat, die nicht bewilligt wurden und so. Das ist ja, das ist also natürlich, das sieht dann immer alles so folgerichtig aus, aber das war es natürlich, weiß Gott nicht. Aber es stimmt, da ist tatsächlich so ein bisschen eine Tendenz zu sehen, die vielleicht auch in dem Fach begründet liegt. Wir sind halt in der Medizinethik, das ist einfach nach wie vor ein kleines Fach und man kommt meistens irgendwo hin. Und bei mir war das zweimal so, da gab es das Fach gar nicht. Also an der Uni Kiel gab es vorher keine Professur, keinen Lehrstuhl für Medizinethik. Und dann kam ich dahin und hat natürlich ganz viel aufzubauen gehabt. Und habe dann natürlich auch Dinge irgendwie übernommen. Und da muss ich echt sagen, das wusste ich vorher nicht. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, sowas zu gestalten. Und auch einfach, Kiel ist eine tolle Stadt, ist eine tolle Uni, tolle Kollegen. Und da einfach sozusagen den Laden mal kennenzulernen und was gemeinsam mit anderen aufzubauen, das hat Spaß gemacht. Und das habe ich sozusagen, diese Energie, diese Erfahrung habe ich mitgenommen nach München. In München war das Institut, das ich jetzt leite, ein historisch ausgelegtes Institut. Also da gab es auch vorher keinen Lehrstuhl, der sich primär mit Medizinethik beschäftigt hat. Also ich hatte wieder diese Gelegenheit, da auch viel neu anzufangen und neu aufzubauen. Und da passiert das halt häufig, dass man direkt noch irgendwelche Sachen sozusagen anleitet. Und ja, das macht mir tatsächlich Spaß. Ich mache das aber, das will ich auch betonen, mir macht das vor allem Spaß, wenn es kooperativ ist. Das sieht man nämlich meinem Lebenslauf auch an, dass da ganz viel Zusammenarbeit ist, dass ich immer Spaß daran habe, interdisziplinär zu arbeiten, jetzt mit den Leuten aus der Klinik oder mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachdisziplinen. Das ist das Tolle an meinem Fach.
Aufgewachsen im Münsterland in Ibbenbüren, in was für einem Umfeld?
Schön, ein schönes Umfeld. Ibbenbüren, eine Kleinstadt, die aber damals zum Beispiel unglaublich tolle Musikszene hatte in der Jugend, also eine Jugendmusikszene. Also ich bin von einem Orchester zum Chor, zur Band und so hin und zurück.
Was haben Sie
Und das war
gespielt?
irgendwie, ich habe sehr schlecht Geige gespielt, aber es hat gereicht für die zweite Geige im Orchester mit Begeisterung, das klassische Tutti-Schwein, wie man so schön sagt. Und ich habe viel gesungen. Und ich habe auch noch Blockflöten in so alte Musikensembles und so gespielt. Also da war einfach ganz viel los an Musik, also Jazzensembles und Chöre und was weiß ich nicht alles. Und das war irgendwie so ein kreatives, angenehmes Umfeld. Und dann hatte ich eben tatsächlich das Glück auch einer Schule, die einfach irgendwie ein offenes und kreatives Umfeld geboten hat. Also ich hatte eben tatsächlich einen sehr außergewöhnlichen Leistungskurs, nämlich Philosophie. Das war irgendwie außergewöhnlich. Ich glaube, ohne den wäre ich dann nie auf den Gedanken gekommen, Medizin und Philosophie irgendwie zu kombinieren oder so. Das sind lauter so Zufälle, aber das war ein wirklich schönes, schönes Aufwachsen.
Waren Sie schon immer so schnell, wie Sie heute zum Beispiel, ja, im Fernsehen geht mir das immer so rüberkommen. Ich denke, mei, die ist schnell, pass auf, dass du alles mitkriegst.
Ah, ja, man hat mich mal als Schnellsprecherin bezeichnet.
Heute
Dabei dachte
geht's,
ich, habe
finde
mir das,
ich.
ich dachte, ich habe mir das ein bisschen abgewöhnt.
Ja.
Ach Gott, ja, man selber nimmt sich ja nicht als schnell wahr, man merkt das ja gar nicht. Also das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Ich weiß schon, dass man mir früher, also im Studium lernt man dann ja Referate halten und so, da haben mir schon Leute gesagt, langsam. Und mal gelingt mir das eben besser und mal schlechter. Es ist vor allem so, wenn mir ein Thema am Herzen liegt, wenn ich so ins Leidenschaftliche komme, dann flitzt mir fürchte ein bisschen das Tempo weg. Aber ja, also selber ist das ist leider selber sehr schwer wahrzunehmen.
Gymnasium in den 80er Jahren, jetzt haben Sie immer wieder diesen Leistungskurs Philosophie betont. Welche gesellschaftspolitischen Themen waren damals für Sie wichtig?
Ja, also eher 90er Jahre.
Stimmt,
Ui,
Jahrgang
viel.
77.
Genau, also der erste Golfkrieg zum Beispiel, da ging die Diskussion um eine Müllverbrennungsanlage, da ging es dann wirklich um viele Umweltthemen, also Müllvermeidung, Recycling, solche Dinge. Ich war, wie gesagt, immer sehr engagiert, was Musik anbelangt, also einfach Kunst und Kultur im Alltagsleben, das waren Dinge. Ach, wir haben uns mit allen möglichen befasst, wir haben uns mit Theatergruppen, war also wirklich eine, das lag auch an der Schule, das war das Kepler-Gymnasium in Ibbenbüren. Man blickt da vielleicht so ein bisschen rosig, nostalgisch natürlich auch zurück auf die eigenen Schulzeiten vielleicht. Aber ich glaube schon, auch ohne eine Nostalgiebrille kann man sagen, dass das damals eine Schule war, in der das eigene Nachdenken und die Diskussion gerade auch zu gesellschaftlichen Themen sehr gefördert wurden. Und das ist auch was, das ich aus meinem Elternhaus immer mitgenommen habe. Also eine Offenheit in der Debatte, ein Ernstnehmen, auch ein immer argumentebasiertes Diskutieren, das war einfach in meinem gesamten Lebensumfeld wichtig.
Und anscheinend wollten Sie dann aber alles oder nichts. Also Medizin studiert, Sie sind ja approbierte Ärztin, parallel Philosophie im Nebenfach Soziologie, tagsüber Uni, Nachtdienste in der Klinik. Das war ja ein ganz schönes Programm.
Ja, auch das klingt alles irgendwie so geradlinig, das war dann auch alles irgendwie zufällig. Ich habe im ersten Semester habe ich mit Medizin angefangen und wusste aber schon, ich würde das vermissen, dieses Geisteswissenschaftliche. Und dann habe ich das reiner Zufall in der ersten Veranstaltung erzählt einem Dozent, dass er neben Medizin noch einen Magister in Philosophie gemacht hat. Und habe ich sofort aufgehorcht, bin hingerannt, habe gesagt, Moment mal, das geht. Der meinte, ja, das geht. Und dann bin ich eben in Münster zum Prüfungsamt und dann ging das eben. Ich dachte, na gut, dann machst du es jetzt mal. Und es war ja nicht geplant, das jetzt wirklich alles abzuschließen und das dann, weil das war schon knackig natürlich. Also gerade so in den Phasen, wenn man dann wirklich in die Klinik kommt, dann noch so ein Magister auch irgendwie zu beenden, das war schon intensiv. Aber das hat sich einfach irgendwie so ergeben und es hat immer Spaß gemacht und es hat irgendwie auch gut zusammengepasst.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden zunehmend zur Zielscheibe von sogenannten Querdenkern, von Verschwörungstheoretikern. Sie werden mit Shitstorms überschüttet, bekommen Hassmails und Morddrohungen. Die Corona-Zeit hat die Situation ja noch mal zugespitzt. Frau Büx, wie erleben Sie das?
Ja, das ist sehr unangenehm. Da gibt es natürlich andere, die noch weitaus betroffener sind, was es weiß Gott nicht besser macht. Und insbesondere betrifft das, und das finde ich irgendwie ganz besonders schlimm, auch diejenigen, die sozusagen in den Kommunen, also zum Beispiel Kommunalpolitikerinnen und Politiker, die sozusagen vor Ort da oft ja sogar auch ehrenamtlich Dinge machen, die werden wirklich ganz stark angegriffen. Also da will ich jetzt echt nicht überdramatisieren,
Aber wie ist es bei
was
Ihnen?
da.
Auf welchen Wegen werden Sie verbal angegriffen?
Ach, auf im Prinzip allen, die es gibt. Das geht leider allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so, die in der Öffentlichkeit stehen. Das ist, wenn ich das mal sagen darf, aus meiner Sicht wirklich eine bedenkliche Entwicklung. Und man muss sich schon auch fragen, warum so ein Interesse daran besteht, dass man Wissenschaftlerinnen und wissenschaftliche Gremien versucht anzufeinden oder zu beschädigen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die sollten wir uns gesellschaftlich durchaus stellen. Als Einzelne und als Einzelne, wir reflektieren darüber natürlich auch im Ethikrat, weil auch der Ethikrat durchaus angegriffen wird. Aber das ist letztlich etwas, was viel größer ist als Einzelne oder einzelne Gremien und was einfach an der Schnittstelle von Medienöffentlichkeit, sozialen Medien, Politik, Politikberatung, Wissenschaft passiert und uns als Gesellschaft letztlich alle angeht.
Wie begegnen Sie denn Menschen, die Fakten in Frage stellen?
In den öffentlichen Foren ist mir das noch nicht so häufig passiert. Wenn das passiert, bin ich auch sozusagen Laie. Es gibt Expertinnen und Experten, die da wirklich super Arbeit gemacht haben. Also mir fällt gerade spontan ein, die Ingrid Brodnik. Das ist eine Wissenschaftlerin und Wissenschaftsjournalistin, eine Österreicherin. Die hat ein Buch dazu geschrieben, wie man mit Menschen redet, die so Verschwörungsmythen glauben. Also gibt es richtig handfeste Tipps und Hinweise, kann ich nur jedem empfehlen. Und es gibt verschiedene andere solche Bücher. Aber es ist tatsächlich so, das beschreiben mir auch diejenigen, die da wirklich beruflich mit arbeiten und zu diesem Thema arbeiten. Es gibt Menschen, die sind dann für eine rationale Diskussion verloren, jedenfalls temporär. Das gibt es auch.
Jetzt haben wir über das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, Teilen der Gesellschaft gesprochen. Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik, auch das ist ja immer wieder neu auszutarieren. Ihr Vorgänger, Sie haben ihn schon angesprochen, im deutschen Ethikrat Peter Dabrock, der hat vor kurzem getwittert, Politik sollte auf Wissenschaft hören, sie darf ihr aber nicht hörig sein. Wie sehen Sie dieses Spannungsverhältnis?
Also ich finde, das ist ein sehr treffendes Zitat, weil es tatsächlich zum Ausdruck bringt, dass Politik einer anderen Logik folgt und auch folgen sollte als Wissenschaft. Politik sollte evidenzbasiert entscheiden und Politik sollte natürlich insbesondere qualitätvolle wissenschaftliche Beratung nicht ignorieren. Gleichzeitig kann Politik nicht einfach eins zu eins schon gar nicht einer wissenschaftlichen Disziplin folgen. Das geht nicht, sondern Politik hat ja noch andere Aspekte, die gegebenenfalls nicht wissenschaftlich sind, die auch in die Entscheidungsfindung einfließen können, sollten oder manchmal sogar müssen. Und deswegen ist das auch ganz richtig, dass am Ende die Entscheidungsverantwortung immer bei der Politik liegt und alle anderen beraten. Also auch der Deutsche Ethikrat berät. Das ist ein ganz häufiges Missverständnis, dass wir irgendwie vorgeben, was gemacht werden soll oder so. Überhaupt nicht. Wir empfehlen, wir beraten und die Politik, und das ist auch richtig so, schaut sich das an und entscheidet dann, was sie damit macht, ob sie das übernimmt und wie sie das übernimmt, übernimmt aber natürlich dann auch die Verantwortung für diese Entscheidung. Und diese Trennung, die ist richtig.
Gleichzeitig war das wahrscheinlich der größte Lernprozess in dieser Corona-Zeit in der Gesellschaft, dass auch eben die Politik ihre Meinung ändern muss, zum Teil, wenn die Wissenschaft neue Erkenntnisse hat, ohne dass die Politik sich dadurch unglaubwürdig macht. Frau Bück, sind Sie eigentlich schon mal für ein politisches Amt angeworben worden?
Nein.
Noch nie?
Ich weiß nicht, was Sie unter politischem Amt verstehen. Dass der Ethikratsvorsitz ist ja ein öffentliches Amt, kein politisches Amt. Aber nein. Also es hat mich noch nie jemand gefragt, ob ich jetzt irgendwie für irgendwas kandidieren möchte oder so. Und wenn Sie jetzt die Frage hinterher schieben wollen, ob ich mir das vorstellen kann, dann muss ich sagen, der Beruf des Politikers ist nicht mein Beruf. Ich bin Wissenschaftlerin und ich muss ganz ehrlich sagen, die Einblicke, die ich erhalten habe in das politische Geschäft, das ist ein schwerer Beruf. Und ich könnte mir das im Moment, sage ich Ihnen ganz offen, nicht vorstellen, schon gar nicht noch obendrauf, um Himmels Willen.
Im Moment, aber es klingt schon so, als sollte man nie, nie sagen. Alena Büchs, hat die Corona-Erfahrung unsere Gesellschaft
weitergebracht? Also ich bin sehr, sehr glücklich, wo ich bin. Wissenschaft ist absolut meine Leidenschaft. Das ist mein Beruf. Das ist eine wirklich gute Frage. Also zunächst mal war und ist es eine ganz enorme Belastung. Und ich finde das immer wichtig, dass man das nicht relativiert, sondern einfach anerkennt, dass alle, also wir sind alle gemeinsam seit 2 Jahren in einer auch emotionalen Ausnahmesituation. Es gibt bei ganz vielen in unterschiedlicher Weise Verluste. Also sei es jetzt tatsächlich, weil jemand gestorben oder schwer erkrankt ist oder sei es, weil jemand den Job verloren hat oder weil das eigene Geschäft gelitten hat oder weil die Kinder unheimlich gelitten haben es gibt auf allen Ebenen Verluste und das ist wichtig. Das hat uns als Gesellschaften unheimlich belastet. Und dieses Fokussieren auf Dinge, die uns trennen, jetzt schon viele, viele Monate lang, also wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft und wer darf was und wer darf nicht was, das weiß man aus der Solidaritätsforschung, ist wahnsinnig belastend für eine Gesellschaft. Also das muss man festhalten und da müssen wir auch von wegkommen. Aber ich glaube, gleichzeitig ist es schon so, dass wir verschiedene Dinge haben, in denen wir uns als Gesellschaft durchaus auch weiterentwickelt haben. Und vielleicht sieht man das dann erst so ein bisschen im Rückblick. Das ist sicherlich Wissenschaft, die Bedeutung von Wissenschaft, die Sichtbarkeit von Wissenschaft. Da hat das Vertrauen nämlich enorm zugenommen, on the whole, insgesamt in der Bevölkerung der Wissenschaft gegenüber. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Aber auch darüber, dass, glaube ich, mehr Verständnis entstanden ist, wie Regeln in unserem Gemeinwesen gemacht werden, was das für Prozesse sind und wie die zum Teil kompliziert ausgehandelt werden müssen. Also ich könnte mir vorstellen, ganz verhalten optimistisch, dass das vielleicht auch den ein oder anderen positiven Effekt auf uns als Gesellschaften hat.
Alena Büchs, Medizinethikerin an der TU München und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, hatte Zeit für uns in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank dafür, Frau Büchs.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.